Das Erste, was uns immer wieder beschäftigt, ist grundsätzlich das Leben. Ja? Leben ist uns irgendwie wichtig. Das tun wir ja eh, oder? Ich hoffe, ihr seid lebendig heute Morgen hier angekommen. Aber die Frage ist doch eigentlich, wie leben wir? Wir wollen doch ein erfülltes Leben haben. Ein Leben, das sich gut anfühlt. Ein Leben, das lebenswert ist. Ein Leben mit Wert. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir wissen, wozu wir eigentlich leben. Wozu lebst du? Was beschäftigt dich in diesem Thema mit diesem Begriff Leben ganz persönlich? Ich glaube, das ist fundamental für uns. Das zweite Wort, was mir eingefallen ist, wo wir uns, glaube ich, immer wieder als Menschheit beschäftigen, ist das Thema Wissen. Nach Wissen strebt der Mensch. Wir wollen immer mehr wissen, okay, der eine mehr, der andere weniger. Wer in die Schule geht, sagt, nee, möchte ich eigentlich nicht wissen, lieber am Handy spielen. Oder interessiert mich nicht, was dein Wissen ist, mein Wissen ist viel toller. Aber so grundsätzlich, so wie uns auch Gott geschaffen hat, sind wir so angelegt, dass wir nach dem Wissen streben, mehr zu verstehen. Der Fortschritt, den wir haben, dass wir diese technische Sachen haben, dass wir wissen, wie man Häuser baut, wie Autos funktionieren, all das kommt daraus, weil wir nach Wissen streben, nach Verstehen, wie all das funktioniert. Das hat etwas mit unserer Wissbegier zu tun. Und die Bibel sagt, dass wir als Menschen nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Also haben wir auch den Drang, auch etwas zu erschaffen, etwas, was einen gewissen Wert hat, was aus dem Wissen heraus entsteht. Natürlich können wir nichts erschaffen, was nicht schon da ist, also in den Grundelementen, denn das kommt von Gott. Aber das, was da ist, das können wir nutzen, um wieder etwas Neues zu erschaffen. Also das Wissen, glaube ich, das beschäftigt uns immer wieder und ist fundamental für unser Leben. Um etwas zu erschaffen, muss der Mensch immer mehr verstehen, wie all das hier auf dieser Erde eigentlich funktioniert. Wir müssen immer mehr begreifen, immer mehr vertiefen, immer mehr erkennen, damit wir weiterkommen, um das Wissen zu vertiefen. Ich glaube, jeder beschäftigt sich irgendwie in gewisser Form mit dem Thema Wissen. Und das Dritte, was mir so aufgefallen ist, ist das Thema Sicherheit. Wir haben es gerade eben schon mit Verträgen zu tun gehabt, hat auch was mit Sicherheiten zu tun. Und dieses Wissen, das wir uns angeschaut haben, hat in verschiedenen Fragen unseres Lebens auch etwas mit Sicherheit zu tun. Was gibt mir Sicherheit in diesem Leben? Oder vielleicht, wenn wir weiterdenken, was gibt mir eigentlich Sicherheit über dieses Leben hinaus? Sicherheit beschäftigt uns immer wieder. Aber mir geht es noch mehr als nur um die Sicherheit, die uns unser Fachwissen geben kann, weil wir jetzt mehr verstanden haben, wie das Leben funktioniert oder wie der Körper funktioniert, dass man zum Beispiel Krankheiten heilen kann durch medizinische Unterstützung. Das gibt uns natürlich Sicherheit in diesem Leben, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt eine Krankheit habe, dann sterbe ich nicht gleich, sondern da gibt es Hilfen durch das Wissen, was wir uns angeeignet haben. Und das hilft mir, dass ich nicht gleich sterbe, wenn eine Krankheit kommt, die man ohne Forschung nicht behandeln könnte. Es geht mir aber um ein Wissen, das gleichzeitig auch noch unser Leben reicher machen kann, weil wir uns durch dieses Wissen noch lebendiger fühlen wie bisher. Und das möchte ich mit euch heute Morgen anschauen. Und ich glaube, jeder möchte sich lebendig fühlen. Und ich glaube, das lebendig fühlen als Mensch, das ist etwas, nach dem wir streben. Dass wir, ja, ich glaube, keiner sitzt daheim, dreht Däumchen und sagt, ah, ich will mich gar nicht lebendig fühlen. Sondern irgendwie sehen wir uns danach, etwas zu haben, was uns ja, eine Freude, eine Begeisterung, eine Hoffnung, eine Perspektive in diesem Leben gibt. Deswegen habe ich die Reihenfolge von diesen drei Begriffen nochmal umgedreht, um einfach nochmal den Werdegang, wie wir zu den verschiedenen Dingen hinkommen, zu verdeutlichen. Erst kommt das Wissen, wir müssen wissen, um was es geht, wer wir sind als Menschen und so weiter, dann kommt die Sicherheit und dann kommt das Leben. Das Leben in Fülle. Und heute geht es um die Frage danach, was mir wirklich im Leben Gewissheit gibt. Viele Menschen in dieser Welt, vielleicht auch du oder vielleicht auch ich, leben vor sich hin und versuchen nicht über das Leben und den Grund dafür nachzudenken. Sie leben irgendwie, sammeln Wissen über einen bestimmten Fachbereich an, durch Studium, durch den Beruf oder wie auch immer, aber nicht über das Leben an sich. Und machen ihre Sicherheiten, die sie doch irgendwie sich wünschen für ihr Leben, anhand von Versicherungen fest, anhand von Verträgen und auch das Schicksal, darf man auch noch ein bisschen mitbestimmen. Meine Sicherheit ist mein Schicksal, ist nicht so sicherheitslastig, aber okay. Aber so gehen wir oftmals um. Wir sammeln Fachwissen über das Leben, wie das Leben funktioniert, aber nicht explizit über das eigene persönliche Leben, was dieses Leben eigentlich mir bedeutet, dass ich geschenkt bekommen habe. Und ich glaube, das ist normal. Das ist normal, wenn der Mensch wirklich von Gott getrennt lebt, dass wir versuchen, das Beste daraus zu machen und zu funktionieren und einen Wert in dieser Gesellschaft zu haben. Und Wert ist gleich Leistung bei uns. Wenn wir nichts mehr leisten können, ist kein Wert mehr da, ist keine Sicherheit mehr da. Und was ist dann das Leben denn noch wert? Obwohl sich jeder Mensch danach sehnt, ein erfüllteres Leben zu haben. Jeder Mensch sich danach sehnt, Sicherheit im Leben zu haben. Kommen wir oftmals nicht an den Punkt, dass wir überlegen, okay, was bedeutet das jetzt für mich ganz persönlich, für mein Leben heute? Und deswegen die Frage an dich und an mich heute Morgen ist, was gibt mir Sicherheit? Ich als Christ oder jeder, der an Jesus glaubt, hat dafür so einen Begriff, den man oftmals auch mal missversteht und falsch interpretiert, aber genau das Ganze in einem Paket zusammenfasst. Und das nennen wir Heilsgewissheit. Heilsgewissheit. In diesem Heilsgewissheit steckt Gewissheit drin, da steckt Leben drin, und da steckt Wissen drin. Denn die Heilsgewissheit lässt uns leben und wir wissen, es geht weiter nach diesem Leben und so weiter. Das Problem ist, dass wir es oftmals an unseren Gefühlen festmachen. Fühle ich mich denn errettet? Ich weiß nicht, wo du stehst ganz persönlich, ob du Gott kennst, ob du schon mal den Begriff gehört hast, aber ich möchte mit euch diesen Punkt heute Morgen etwas anschauen. Es geht nämlich darum zu wissen, wer wir sind, zu wissen, wer uns Sicherheit geben kann und zu wissen, dass alles wieder heil gemacht wird, was aktuell in unserem Leben krank und sogar zerstört ist vielleicht. Und das ist nicht so einfach zu verstehen. Und es gibt viele Diskussionen auch unter uns Christen, ja, wie müssen wir das denn verstehen mit der Heilsgewissheit und so weiter und so fort. Viele projizieren diese Gewissheit auch auf die eigene Empfindung und sagen, heute fühle ich mich erlöst. Am nächsten Tag, heute fühle ich mich nicht erlöst und denken, wenn ich mich danach fühle, dann ist es so und wenn ich mich nicht danach fühle, dann ist es eben gerade nicht so. Aber das ist Blödsinn. Ich höre immer wieder so auch diese Aussagen von Menschen, mit denen ich unterwegs bin, die sagen, ich habe noch keinen Frieden, obwohl ich doch Gott in meinem Leben habe. Warum habe ich denn keinen Frieden in mir? Ich spüre doch keinen Frieden in mir. Ich spüre diese Gewissheit nicht. Also nur weil man Christ ist, heißt es nicht, dass alles total schön ist und wir immer diesen inneren Frieden haben und auf Wolke 7 schweben und alles ist gut und überhaupt. Aber genau in dieser Aussage, die eben dieses Ich habe noch nicht, genau in dieser Aussage liegt eigentlich schon das Grundproblem, woran wir diese Heilsgewissheit festmachen. Und zwar in diesem Ich. Ich habe noch nicht. Indem ich sage, ich habe in mir keinen Frieden, wenn ich in mich hineinschaue. wenn wir in uns selbst hineinschauen und versuchen, in uns hinein zu fühlen, dann ist diese Feststellung absolut normal, dass wir keinen Frieden haben. In uns können wir nie diesen letztendlichen Frieden finden, nach dem wir uns zutiefst sehnen. Warum ist es so? Was finden wir denn, wenn wir uns in uns hineinfühlen? Was finde ich denn, wenn ich in mich hineinfühle? Also wenn ich mein ganz persönliches Leben betrachte, dann finde ich natürlich richtig coole Sachen und schöne Sachen und sage, wow, was ich alles erreicht habe bisher und das ist mir super gut gelungen, da habe ich jemandem helfen können, da hat jemand wieder Hoffnung ins Leben bekommen. Boah, ich habe da echt was geleistet, gell? Aber ganz ehrlich, übrigens jeder findet so Punkte in seinem Leben, aber ganz ehrlich, ich finde dort immer wieder auch und immer, manchmal viel zu oft, Dinge, die mich erschrecken. Wo ich sage, krass, was habe ich da gemacht? Wie habe ich über den anderen Menschen gedacht? Wie habe ich über mich selbst gedacht? Wo ich mir vielleicht auch selbst was Schlechtes angetan habe. Dinge, die böse sind, wo wir genau wissen, das ist total schlecht gewesen, was ich gemacht habe. Ich habe es trotzdem gemacht. Dinge, die die Bibel als Sünde bezeichnet. Als Zielverfehlung, als etwas, zu dem wir eigentlich nicht bestimmt sind als Menschen. Wenn wir sagen, ich habe noch keinen Frieden, ich habe noch keine Gewissheit und wir versuchen noch mehr zu uns selbst zu finden, um Frieden zu bekommen, werden wir auf die Schnauze fallen. Wir werden dort keinen Frieden finden. Wir werden dort in uns keine Gewissheit finden. Selbst wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, aber glaubst, dass du ab jetzt ein absolut heiliger Mensch bist und keine Fehler mehr machst, dann bist du einfach auf dem Holzweg. Denn das glauben wir dann ja. Wir schauen dann auf uns, oh, wie toll wir sind, aber das ist einfach nicht so. Wir haben ja heute zwei Täuflinge, haben sich ja schon ein paar Mal namentlich genannt, die diesen Weg durch Gottes Geist und durch die Taufe mit Gott eingehen. Und die das auch wollen, die sagen, doch, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Und nachher sehen wir zwei Menschen, die wirklich ganz neu geworden sind. Davon bin ich fest überzeugt. Jeder, der Jesus Christus nachfolgt, wird zu einem neuen Menschen, aber wird nicht zu einem perfekten Menschen. Das ist nochmal ein Unterschied. Diese Menschen werden ausgerüstet mit einem ewigen, mit einem göttlichen Leben, einem Leben, das unverlierbar ist und vollkommen ist. Aber wir behalten ebenso immer noch dieses Leben, diesen alten Leib, diesen Körper. Jeder, der hier sitzt, wird mir bestimmt da recht geben, ich hoffe es mal, dass ihr früher oder später sterben werdet, oder? Oder es denkt jemand, ich lebe ewiglich hier mit diesem Körper. Ich weiß nicht, ob ich das will, wenn der nochmal 50 Jahre älter ist, der Körper. Wir sehen es am eigenen Leib, dass da trotzdem noch etwas Sterbliches ist, etwas, das zerstört wird nach und nach durch die Zeit. Auch wenn wir durch das, dass wir Jesus nachfolgen, auf das Leben, ewige Leben geeicht werden, im wahrsten Sinne des Wortes, dieser Leib, und da können wir uns nichts vormachen, ist wegen dem Urteil Gottes bei dem Sündenfall damals einfach sterblich und er wird sterblich bleiben und er wird früher oder später sterben. Wir werden nicht sinnlos, wenn wir den Leib anschauen, den wir haben. Um in uns wirklich Frieden zu haben, und das ist der Punkt, wenn wir in uns hineinschauen, müssten wir sinnlos sein. Dann könnten wir Frieden in uns haben. Dann könnten wir es selbst produzieren. Wir könnten die Heilsgewissheit selbst produzieren, wenn wir sagen, ich bin perfekt. Übrigens, dann bin ich auch Gott. Hallo, ich bin Gott, hört mir zu. Es ist aber nicht so. Wir können das nicht. Es gibt keinen heiligen Menschen, die Jesus in ihrem Leben eingeladen haben, die diesen Kampf zwischen Geist und Fleisch nicht kämpfen muss. Geist und Fleisch ist immer so die Definition. Geist, jetzt wenn man sich taufen lässt, wenn man Jesus nachfolgt, ist man auf ewig erlöst, aber trotzdem sind wir immer noch in diesem Fleisch, in diesem Körper und in dieser Fehlbarkeit, in diesen Verwicklungen, mit zwischenmenschlichen Chaos und so weiter. Und damit kämpfen wir Tag für Tag und laden Gott dazu ein, dass er uns hilft, dass es besser wird, dass Heil auch jetzt schon anfängt. Aber es wird nie perfekt sein in dieser Zeit hier. Aber wie ist es jetzt mit der Heilsgewissheit, wenn wir in uns hineinschauen und sehen, ich bin nicht perfekt und ich habe Zweifel und ich weiß, ich kann vor Gott nicht bestehen und. Kann ich wirklich fest davon überzeugt sein, dass ich ewiges Leben habe? Wie funktioniert das, wenn das wirklich wahr ist? Wissen und Sicherheit und Leben, wie funktioniert das? Wie kann diese Freude in meinem Leben wirklich greifen, wenn wir uns wirklich über unsere Errettung freuen? Dürfen wir diese Gewissheit nicht in uns selbst suchen, sondern wir können sie nur bei einem suchen, und zwar bei dem, der die Errettung erwirkt hat, und das ist Gott. Und das geht nur, wenn wir in erster Linie ihn bei seinem absolut gültigen Wort nehmen, wenn wir die Bibel aufschlagen, hineinschauen und lesen, was er für uns getan hat. Die Gewissheit über das Heil, dass wir ewiges Leben haben, ist kein schönes Gefühl in uns und sagen, heute fühle ich mich so schön erlöst und überhaupt, sondern es ist eine Zusage, die von außen uns zugesagt wird. Übrigens, die zwei, die sich heute taufen lassen, die beweisen durch ihre Taufe nicht ihren Glauben. Sie ziehen keine Taucherbrille auf und springen jetzt ins Becken und jetzt bin ich getauft. Sondern sie werden getauft. Heute stellvertretend durch Sebastian. Sie werden untergetaucht. Es ist etwas Passives. Sie können es nur über sich ergehen lassen. Und das ist genau das, was Gott für uns getan hat. Er hat uns dieses ewige Leben ermöglicht. Er hat an uns Gutes getan. Und er spricht diesen beiden Täuflingen zu, ihr gehört jetzt mir. Beweisen, dass sie gläubig sind, dürfen sie den Rest für ihr Leben jetzt, ab jetzt. Aber das ist eine passive Handlung an ihnen. Aktiv ist Gott. Fragst du nach Heilsgewissheit, was dir wirklich Sicherheit im Leben geben kann, dann schau auf den, der als einziger sie dir zusagt und geben kann. Denn es ist außerhalb von dir, es ist nicht in dir. Das ist einer der Gründe, warum ich immer wieder im Gespräch mit anderen auch aktiv nachfrage, ob sie in Gottes Wort hineinschauen, ob sie die Bibel aufschlagen und darin lesen. Ich möchte ihnen kein schlechtes Gewissen machen, mir geht es gar nicht darum, dass sie, ich habe heute keine Bibel gelesen, sondern es geht nicht darum zu kontrollieren, sondern es geht darum, sie zu sensibilisieren, wo wir als Christen hingehen können, um im Glauben weiterzukommen, gewisser werden im Glauben. Sie zu dem zu schicken, der der uns diese Wahrheiten zuspricht. Deswegen, bitte nehmt mir das nicht böse, wenn ich euch nachfrage, ob ihr wirklich in Gottes Wort hineinschaut. Es geht mir nicht darum, Strichlisten zu führen oder wie auch immer. Ich möchte euch an das Vaterherz katapultieren. Das ist mein größter Wunsch. Ich höre dann in diesen Gesprächen immer mal wieder, wie schwer es den Leuten fällt, die Bibel aufzuschlagen und dann auch noch zu lesen. Ich lese eh nicht gern. Es gibt übrigens auch Hörbücher als Bibel. Kann man auch unterwegs im Auto hören. Auch kein Problem. Und ich sage, aber letztendlich ist das genau das, was wir brauchen. Und ich sage euch eins, die Heilsgewissheit findet ihr nicht in euch, nicht in euren persönlichen Empfinden, nicht in euren persönlichen Gefühlen. Ihr findet die Gewissheit nur dort, wo sie euch zugesprochen wird. Viele sagen mir dann, ja, aber mein Zugang ist ein anderer, das ist nicht die Bibel, sondern das ist Lobpreis, Worship, da fühle ich mich dann erlöst. Ich habe dann ein gutes Gefühl und dann bin ich heilsgewiss in diesem Moment. Oder ich gehe in den Wald, gehe spazieren und da begegne ich Gott und dann fühle ich mich wieder Gott nah. Andere gehen auf die ganzen Konferenzen, die es gibt, wo man denkt, ja, da fühle ich mich jetzt wieder richtig erlöst. Manche sagen, nein, Gebet ist mein Zugang, Bibellesen, ah, das brauche ich nicht, aber Gebet, Hauptsache ich bete den ganzen Tag. Es gibt wirklich solche Menschen, die beten den ganzen Tag und sagen, das gibt mir Gewissheit und Glauben. Ich will es nicht schlecht machen. Das gehört alles dazu. Aber es kommt aus etwas heraus, was uns Heilsgewissheit erst gibt, und das ist die Zusage Gottes an dich und an mich. Ihr findet die Gewissheit nur dort, wo sie euch zugesprochen wird. Dort, wo derjenige spricht, der sie euch allein geben kann und geben wird, und das ist Jesus Christus. Er spricht es uns zu. Wir finden sie nicht in uns, wir finden sie nur bei ihm. Schwarz auf weiß, deswegen heute schwarz auf weiß. Vergesst es nicht. Wir finden sie bei dem, der es uns zuspricht. Er macht uns lebendig, er gibt uns Wahrheit, er gibt uns Gewissheit, er kann uns dieses volle Leben erst ermöglichen. Natürlich gibt es Bibelstellen, es kommen nachher wahrscheinlich Leute auf mich zu, aber da steht's doch, Jesus ist doch auch in uns. Ja, ich lebe doch nur nicht ich mehr, sondern Christus lebt in mir, also kann ich doch wieder auf mich schauen. Aber unsere wahre Motivation ist nicht in dem Moment auf Jesus zu schauen, sondern in uns und auf uns selbst. Jesus kann in uns sein, aber wir können ihn nicht beachten. Deswegen wollen wir das jetzt gemeinsam tun. Also ihr müsst keine Bibel aufschlagen, keine Sorge. Aber ich bitte euch, diese heißt zu sagen, mit mir gleich laut mitzusprechen. Denn ich habe sie euch mitgebracht hier an der Leinwand, an der Wand, werde ich sie projizieren. Einfach, wo wir sie gemeinsam proklamieren, diese Wahrheiten, die uns diese Heilsgewissheit zusprechen. Denn Jesus möchte unseren Glauben gewiss machen, und zwar immer mehr. Der erste Text ist der bekannteste Text, den wir immer wieder zitieren, aber den muss man einfach bringen, da steht Johannes 3, Vers 16. Und sprecht mit mir gemeinsam laut mit, als Bekenntnis, Proklamation. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das hat Jesus gesagt. Jesus spricht es dir zu. Wer mir nachfolgt, hat ewiges Leben. Amen. Das zweite, Johannes 5, Vers 24, sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Jesus sagt, das ist wahr, das gilt für dich. Glaube mir, glaube dem Wort. Ich spreche es dir zu. Das dritte, das Jesus gesagt hat, auch in Johannes 10, Johannes Evangelium Kapitel 10, Abvers 27, lass uns gemeinsam bekennen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Wenn es jemals mal Diskussionen geben sollte, ob Jesus Gottes Sohn ist oder nicht, der darf diese Bibelstelle gern aufschreiben und mitnehmen und in dem Moment lesen, wenn die Zweifel kommen. Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Es gibt noch einen anderen Mann, der das nochmal bestätigt hat, einer der größten Evangelisten im Neuen Testament, Paulus war das, und der hat auch das nochmal bezeugt, was Jesus selbst von sich gesagt hat. Und damit möchte ich euch nochmal so drei Versen einladen, zu proklamieren und zu bekennen. Das erste steht in Römer 8, Vers 1. Lass uns gemeinsam bekennen. Also ist jetzt einer Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammung mehr. Es ist keine Verdammung mehr. Keine Verdammung mehr. Das zweite, auch in diesem Kapitel, Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Das ist eine Definition. Wo steht Gott und wo steht ein einzelner Mensch? Wenn Gott für mich ist, dieser einzigartige große Gott, der all das hier geschaffen hat, wer kann dann noch gegen mich sein? Und die letzte Stelle hat er an die Korinther geschrieben, in 2. Korinther 1, Abvers 19. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, den wir in eurer Mitte verkündet haben, ich selbst und Silvanus und Timotheus, hat nicht Ja und Nein zugleich verkörpert. In ihm ist vielmehr das Ja Wirklichkeit geworden. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja, und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zu Ehre Gottes das Amen. So ist es, heißt Amen übrigens, dass es gewisslich wahr. Wir glauben ihm. Nicht weiterkommen im Glauben kommt aller Voraussicht nach aus dem heraus, dass wir nicht ganz glauben, dass er recht hat, dass er uns wirklich errettet hat. Oder dass wir uns seinen Wahrheiten nicht so sehr aussetzen wie unseren aktuellen Empfindungen und wie wir uns fühlen. Wie können wir vorwärts gehen, wenn wir an der Grundlage noch herumdoktern und sagen, da glaube ich aber noch nicht so. Wie können wir Gott Dank sagen und uns freuen, wenn seine Aussagen noch in Frage gestellt werden? Erst wenn unsere Errettung feststeht, und das ist genau das, was in der Taufe passiert, indem wir auf diesem unerschütterlichen Fundament Jesus stehen, der für uns das Kreuz auf sich genommen hat. Nur so können wir an Kraft zunehmen, können wir wachsen und in dieser Welt wirken, hineinwirken, frohe Botschaft in dieser Welt sein, frohe Botschafter sein. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr das mitnehmt, diese Bekenntnisse. Es gibt noch viel mehr, kommt auf mich zu, wir können noch mehr suchen. Oder wenn ihr sagt, hey, mir fällt es schwer, Bibel zu lesen, setz dich mit jemand anders zusammen oder komm sonntags hierher, lasst dir es immer wieder zusprechen und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich lade euch dazu ein. Heilsgewissheit kommt von ihm, nicht aus uns heraus. Amen.